Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Echtzeitausgabe. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Pasta, das ist der Inbegriff von Italien, oder? Heute stimmt das vielleicht, aber vor 80 Jahren, da wurde Pasta in Italien noch als amerikanischer Trend abgetan. Und überhaupt ist die italienische Küche gar nicht so alt und traditionsreich, wie sie sich gibt.
Ich selber lasse Tomatensauce auch für Stunden köcheln, ohne Zucker und Jagdwurst. Traditionell italienisch. Denkste, Tomatensauce hieß in Italien früher spanische Soße.
Wenn Sie heute Pancetta statt Guanciale für Carbonara verwenden, werden Sie gekreuzigt. Das liegt daran, dass unsere Küche erst 50 Jahre alt ist. Es war unsere Möglichkeit, einen guten Ruf aufzubauen.
Und damit sind wir mittendrin im Thema dieser Folge. Italien. Das ist Sehnsuchtsort, zweitliebstes Urlaubsland der Deutschen, zumindest im Ausland, aber auch ganz schön viel Mythos und Projektionsfläche. Ein paar dieser Mythen werden wir in der kommenden halben Stunde entzaubern. Gleich hören wir aber erstmal von einem außergewöhnlichen Familienunternehmen und einer hochbetagten Italienerin, die zum Social Media Star wurde. Italien, das Thema dieser Echtzeit, erzählt wie immer in vier verschiedenen Facetten. Silvana Bini ist 83 Jahre alt, lebt in der Toskana und ist im Internet besser bekannt als Nonna Silvi, also zu Deutsch Oma Silvi. Rund 7 Millionen Menschen aus der ganzen Welt folgen ihr da und schauen ihr in Videos dabei zu, wie sie in schlichtem Setting Spaghetti kocht oder Keksteig knetet. Verantwortlich für diese Inhalte ist Silvis Enkelsohn Gabriele Martini. Er arbeitet, wie auch seine Oma Nonna Silvi, in der familieneigenen Bäckerei bei Florenz. Dort habe ich ihn vor dieser Aufzeichnung auch erreicht und konnte mit ihm über ein gelingendes Oma-Enkel-Verhältnis sprechen. Ciao, Gabriele. Wie kam es denn dazu, dass Sie aus der Kocharbeit Ihrer Großmutter einen Instagram-Kanal gemacht haben? Also woher kam die Idee dazu überhaupt?
Allora, io ho 14 anni che faccio video sia per le piattaforme social, quindi YouTube, questa roba qua, no?
Die Idee kam auf, als ich sie mal filmte, wie sie darauf reagierte, dass ich mich tätowieren ließ. Sie fand das so unmöglich, hat sich herrlich aufgeregt darüber. Das war so witzig. Und als ich sie dann gefragt habe, ob ich dieses Video posten darf, hat sie ja gesagt. Wir bekamen dann so viel gutes Feedback aus der Familie und aus dem Bekanntenkreis, dass ich dachte, da kann man noch mehr draus machen. Zum Beispiel Werbung für unsere Forneria. Da steht Nonna jeden Tag in der Küche, bäckt und kocht.
Und wie fand die Nonna das? Also von Anfang an gefilmt zu werden?
Okay, also erstmal war sie natürlich skeptisch. Sie will ja einfach ihre Arbeit machen. Den ganzen Wind um sie hat sie nicht verstanden. Aber sie war offen dafür, hat mir vertraut und inzwischen hat sie Geschmack daran gefunden. Dass ich ständig neben ihr stehe und sie filme, ist jetzt voll okay.
In den Videos sieht man Nonna Silvi ja eher so im schlichten T-Shirt, im Hintergrund eher so eine funktional eingerichtete Gastroküche. Da knetet dann die Nonna Teig in so einer schmucklosen Plastikschüssel oder rührt auch mal in der Pfanne Würstchen und Bohnen zusammen. Also es ist so gar nicht so, wie berühmte Kochkollegen sich gerne auf Instagram inszenieren. Sie scheinen damit aber ja auch so einen Nerv zu treffen und auch so eine Sehnsucht nach dem Authentischen zu erfüllen. Sie sind auch nicht nur bei Instagram, auch bei Facebook, TikTok, bei YouTube folgen Ihnen insgesamt mehr als 7 Millionen Menschen. Das ist ja eine ganz schöne Nummer. Wie gehen Sie und Ihre Großmutter denn mit diesem plötzlichen Ruhm um?
Comunque come sta pronta? Normalmente, cioè.
Für Nonna hat sich gar nicht so viel verändert, außer der Tatsache, dass die Menschen jetzt noch netter zu ihr sind. Nonna bleibt bei ihrem Alltag, geht jeden Tag auf den Markt und nach Feierabend Karten spielen mit ihren Freundinnen. Ihr und uns als Familie ist es wichtig, die Bodenhaftung zu behalten.
In den Videos sieht man ja meistens die Nonna alleine kochen, also manchmal ist auch jemand dabei, aber meistens sieht man sie alleine. Ist die Küche denn auch Nonnas Revier? Also in den Videos wirkt sie ja schon auch sehr resolut und jetzt eigentlich nicht so, als würde sie sich da gerne reinreden lassen. Wie ist das?
Die Küche ist auf jeden Fall das Reich der Nonna. Das war ihr ganzes Leben lang schon so. Sie hat Kochen von ihrer Mutter gelernt. Und weil die Rollenaufteilung in unserer Familie immer sehr traditionell war, hat Nonna immer gekocht. Was wir in den Videos von ihr zeigen, ist also keine künstliche Situation, sondern das, was sie täglich macht und zubereitet für die Kunden in der Bäckerei oder für uns, die Familie. Nonnas Alltag findet am Herd statt. Und das respektieren wir alle.
Quindi diviene abbastanza naturale, capito che voglio dire.
Also es ist so authentisch, wie es auch aussieht auf den Videos. Wir in Deutschland haben ja oft das Bild, dass in Italien die ältere Generation mehr wertgeschätzt wird und dass, also ja, dass die irgendwie sich näher stehen und eben mehr geschätzt werden. Wie gelingt denn bei Ihnen im Betrieb jetzt, also im Familienbetrieb, die Zusammenarbeit zwischen den Generationen oder was können wir auch von Ihnen und von Nonna Silvi lernen?
Sinceramente, io sono...
In unserer Familie wird Autonomie, Vertrauen und Respekt großgeschrieben. Jeder macht das, was er am besten kann. Und wenn es darum geht, neue Dinge zu lernen, dann haben wir erstmal Geduld. Probleme werden immer zu zweit gelöst. Wenn etwas nicht klappt, dann denken wir nicht, dass irgendwer was falsch gemacht hat, sondern wir schauen uns das Problem nochmal an und suchen gemeinsam nach einer Lösung. Auf Augenhöhe. So klappt das gut zwischen den Generationen.
Das klingt ja wirklich ganz klug und auch lösungsorientiert. Also da sehe ich auch, warum die Zusammenarbeit so gut funktioniert. Sie haben es schon gesagt, Ihre Großmutter steht immer noch jeden Tag in der Bäckerei. In dem Kochbuch, das Sie gerade veröffentlicht haben, liest man auch, dass sie so einen ganz starken Arbeitsethos pflegt. Also sie hat gearbeitet, seit sie 14 ist. Sie war nie krank. Wie sehen Sie denn diese Haltung zur Arbeit? Also haben Sie das auch? Ist das so ein Familienethos vielleicht?
Arbeitsmoral wird und wurde in der Familie schon immer groß geschrieben. Mein Bruder und ich sind in einer Familie groß geworden, in der immer gearbeitet wurde. Von nichts kommt nichts. Uns wurde beigebracht, nur wer das, was er ernst nimmt, kann, bewirkt, dass etwas Tolles entsteht. Wir sind früh eingestiegen ins Berufsleben. Ich habe mit 19 begonnen, unsere Bäckerei aufzubauen und mein Bruder ist gerade in der Schweiz unterwegs auf der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten. Wir haben große Ziele und das bringt uns Spaß.
Also man hat ja auch den Eindruck, dass die Arbeit auch die Familie zusammenbringt und sie das auch so zusammenschweißt, wenn man gemeinsam hart arbeitet erst, aber dann auch zusammen Pause macht. Also auf jeden Fall wird bei Ihnen Familie großgeschrieben. Im Kochbuch erzählt Ihre Nonna ja auch von ihrer eigenen Kindheit, also wie sie im Krieg geboren ist, wie es wenig zu essen gab, wie das Leben so von harter Arbeit geprägt war, aber eben auch, wie die Familie sich trotzdem immer so einen Humor bewahrt hat. Nonna Silvi hatte ja wohl auch eine enge Beziehung zu ihrer eigenen Nonna, das schreibt sie in dem Kochbuch. Und sie sagt da ganz schön, wie sie ihre Nonna mal gefragt hat, was sie ihr mal vererbt. Und die Nonna sagt nur ganz lakonisch, meine Schmerzen und meine Krampfadern. Können Sie, Gabriele, vielleicht sagen, was Sie von Ihrer Nonna gelernt haben oder was Sie beide besonders verbindet?
Senti, io sono cresciuto mia nonna, quindi comunque miei erano sempre al lavoro.
Als Kind habe ich sehr viel Zeit bei Nonna verbracht. Sie hat mich quasi erzogen. So viel habe ich von ihr gelernt. Nicht nur kochen, sondern auch Vertrauen zu haben in mich und in die Welt. Selbstständigkeit habe ich auch von ihr gelernt. Ich musste schon als kleiner Junge viele Dinge alleine regeln. Als Kind fand ich das nicht so toll. Aber jetzt bin ich dankbar dafür.
Also schon auch ein großes Geschenk fürs Leben. Neben den Social-Media-Kanälen und dem Kochbuch gibt es jetzt auch einen Versandhandel. Welche Pläne verfolgen Sie denn als nächstes mit Ihrer Nonna? Gibt es da schon was Konkretes, was Sie geplant haben?
Projekte und Ideen gibt es viele. Manche ist es auch schon in konkreten Phasen. Wir wollen einen eigenen Shop aufmachen in den USA, weil das ein großer Markt ist für Nonna und ihre Kanäle. Ob das gelingt, hängt auch ein bisschen davon ab, was Investoren zum Beispiel auch bereit sind, mit reinzugeben. 2025 wollen wir auf jeden Fall eine Nonna-Kochschule starten. Ja, wir haben ziemlich viele Ideen und einige werden Form annehmen.
Also und eins steht fest, alle müssen erstmal ordentlich weiterarbeiten, auch Nonna Silvi. Zum Schluss wird mich natürlich noch interessieren, Gabriele, was ist Ihr liebstes Nonna-Gericht?
Mein Lieblingsgericht ist Pasta mit hausgemachter Tomatensauce. Das ist so ein Ritual, was wir jeden Sommer machen. Frisch geerntete, die in einem riesengroßen Topf zubereitet werden. Alle stehen dann gemeinsam am Herd, lassen die Soße köcheln und machen nebenbei Pasta. Das ist unangefochten meine Nummer eins.
Was bewundern Sie denn an der Art zu kochen? Also was macht das Kochen Ihrer Nonna so besonders für Sie? Und ja, vermutlich auch für sehr viele andere Menschen.
Ich weiß ja selber, wie man kocht, habe in exklusiven Hotelküchen gekocht, aber Nonnas Art zu kochen und zu backen ist einfach unvergleichlich. Bauchgefühl und Liebe, das ist es, was Nonnas Stil ausmacht und da war ich schon immer gerne mit dabei. Mit welcher Intensität sie zum Beispiel Tomaten schneidet, ich glaube, das Wort Inbrunst trifft es ganz gut.
Und das ist dann am Ende auch das Authentische. Vielen Dank, Gabriele, molto grazie. Gabriele Martini war das. Und wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und gerne mal was nachkochen würden, das Kochbuch Nonnas italienische Küche erscheint am 19.07. im Riva Verlag. Italien. Das ist auch ein hochentwickeltes Industrieland, das viele wichtige Erfindungen hervorgebracht hat. Zum Beispiel Vorläufer des PCs wurden vom Elektronikriesen Olivetti hergestellt. Und wir verdanken den Italienern die industrielle Herstellung von Polypropylen. Kennen Sie vielleicht, aus diesem Kunststoff bestehen die nervigen Flaschenverschlüsse, die neuerdings nicht mehr abgehen. Aber erstaunlicherweise spielen wissenschaftliche Errungenschaften im italienischen Selbstverständnis gar keine so große Rolle. Die Italiener definieren sich eher über eine Küche, die es nie gegeben hat. Das sagt zumindest, ziemlich provokant, der Historiker Alberto Grandi. Und unser Autor Matthias Finger ist schockiert.
Wie lange habe ich die Zubereitung perfekter Spaghetti Carbonara geübt? Ohne Sahne, versteht sich, wie in Italien. Dabei wurde die Carbonara erstmalig für amerikanische Soldaten gekocht, im Zweiten Weltkrieg mit Milchpulver. Historiker Alberto Grandi zerstört die Mythen der italienischen Küche mit der Abrissbirne.
Pasta war früher lediglich in Neapel geläufig, seit dem 16. Jahrhundert. Anderswo kannte sie keiner. Die ausgewanderten Italiener brachten sie erst aus Amerika nach ganz Italien zurück. In der Zeit des Faschismus waren Nudeln in Italien sogar verpönt, weil man sie für einen amerikanischen Trend hielt.
Der italienische Adel habe französisch gespeist, meint Grandi, und das Volk lebte in bitterer Armut, im Norden von Mais und im Süden von Gemüse. Traditionen konnte sich kaum einer leisten. Oder hätten 25 Millionen Italiener ihre Heimat verlassen, wenn sie stets fantastisch gespeist hätten, fragt Grandi provokant. Auch Parmesan erkenne ich kaum auf historischen Fotos.
Bis zum Zweiten Weltkrieg wog ein Parmesanleib etwa 20 Kilo und wurde zur Konservierung mit einer speziellen Mischung aus Öl und Asche bedeckt. Bis in die 1960er Jahre hatte man beim Parmesan typischerweise ein relativ kleines Rad mit komplett schwarzer Rinde.
Auf diese traditionelle Weise werde weicher, fettiger Urparmesan nur noch in Wisconsin hergestellt, schreibt Alberto Grandi in seinem gerade auf Deutsch erschienenen Buch Mythos Nationalgericht. Der wagenradgroße Hartkäse mit gelber Rinde sei eine Erfindung der Neuzeit. Ich selber lasse Tomatensauce auch für Stunden köcheln, ohne Zucker und Jagdwurst. Traditionell italienisch, denkste, Tomatensauce hieß in Italien früher spanische Soße.
Vielleicht waren wir damals Streber. Wir wollten Dinge einfach richtig machen. Und meine Tante bestand ja auf den Regeln. Jedes Mal, wenn ich Basilikum mit einem Messer hake, denke ich daran, wie sie es missbilligen würde. Es sollte zerrissen werden.
Textet eine Ex-Freundin, die mir das Dolce Vita, italienische Küche inklusive, erst nahegebracht hatte, durch ständige Besuche bei der Verwandtschaft in Florenz. Welch eine Offenbarung nach dem Fall der Mauer. Durch die Industrialisierung nach dem Krieg, so Grandis Theorie, verbessert sich der Lebensstandard in Italien rasant. Als der jedoch in den 70ern wieder zerbröselt, mythologisiert das verzweifelte Land die eigene Küche. Der britische Historiker Eric Hobsbawm prägte dafür den Begriff erfundene Tradition, so wie Taekwondo, Judo und die Karo-Muster der schottischen Clans.
Äußerst flexibel sind wir Italiener. Wir sind im Grunde ein Volk von sorglosen Menschen, außer beim Essen. Wenn Sie heute Pancetta statt Guanciale für Carbonara verwenden, werden Sie gekreuzigt. Das liegt daran, dass unsere Küche erst 50 Jahre alt ist. Es war unsere Möglichkeit, einen guten Ruf aufzubauen.
Der gemeinsame Glaube an die eigene Küche schweißt die italienischen Regionen zusammen, auch wenn sich mittlerweile die Essgewohnheiten ändern. Es gibt Dönerläden und Asia-Restaurants. In Neapel wird mittlerweile Pizza mit Ananas kredenzt.
Italien war eigentlich nicht unbedingt ein Land, das sehr, sehr stark mit Gewürzen hantiert hat. Das ist eigentlich sehr, sehr beliebt geworden. So eine total moderne Sache finde ich den Insalatone. Also, dass man nur einen Salat isst, gab es früher in Italien nicht.
Ergänzt Peter Peter von der Uni Salzburg. Das kommt einem kulinarischen Dammbruch gleich. Und so klammern sich gerade auch junge Italiener an ihre vermeintlichen kulinarischen Traditionen. Dabei wurde selbst die Pizza erst von amerikanischen GIs nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Europa gebracht, wo sie dann auch den Westdeutschen schmeckte.
Weil wir das dann kannten als billiges Gericht und dann halt auch am Gardasee gefragt haben, ob es so etwas gibt. War, glaube ich, damals ähnlich, wie wenn man in Hamburg nachfragt, ob es Weißwürste gibt. Aber irgendwann, wenn alle nachgefragt haben, haben dann die Norditaliener angefangen, das auch zu machen.
Wir Deutschen hatten ja schon immer eine Schwäche für Italien. Goethe machte die Reise dorthin zum Mythos. Allerdings beschwerte er sich auch über das Essen in Catania. Und lange galt die italienische Küche ja als billiges Einwandereressen. Loriot und Rudi Carrell machten noch Spaghetti-Witze. Espresso war eine bittere Plörre. Erst als die Italiener anfingen, ihre Küche mit staatstragender Miene zu behandeln, wurde sie anerkannt. Und sie schmeckt. Auch ohne jahrhundertealte Traditionen.
Und der Geschmack ist ja eigentlich die Hauptsache. Wobei ein bisschen historischer Kontext hilft vielleicht, Nationalküchen generell gegenüber etwas kritischer zu sein. Vor lauter Sehnsucht nach dem Echten und Authentischen verlieren wir da nämlich manchmal den Blick für die Realität. Italien ist das Thema dieser Echtzeit und ich muss an dieser Stelle was gestehen, ich war noch nie in Rom. Mein Eindruck ist aber, alle anderen schon und vielleicht ist das auch ein Grund, dass die Stadt so voller Touristen ist, wie sie es noch nie war. Das wirkt sich natürlich auch auf das Leben vor Ort aus, die Innenstadt mit Sehenswürdigkeiten wie dem Kolosseum oder dem Trevi-Brunnen gehört quasi vollständig den Touristen. Bleibt natürlich die Frage, wo man sich eigentlich als Römer oder Römerin hinbegibt, wenn man mal ein bisschen Ruhe haben will. Das hat sich auch meine Kollegin Daniela Stahl gefragt und sich auf die Suche gemacht.
Rom im Juli. Es hat über 30 Grad, in den engen Gassen steht die Luft. Vor der Spanischen Treppe herrscht Gedränge, Stimmengewirr, wie immer. Ich lebe nicht in Rom und wenn ich da bin, dann zieht es auch mich immer wieder in die Altstadt. Ganz im Gegensatz zu den Römern. Die ächzen unter dem Massentourismus. Im vergangenen Jahr wurden 35 Millionen Übernachtungen gezählt. Ein neuer Rekord. Klar verdient die Stadt damit Geld. Die Kehrseite ist aber ein immer überfülltes Zentrum. Das kann einem schnell zu viel werden. Und dann muss ich raus. Oder vielmehr hoch. Die spanische Treppe rauf, vorbei an den Touristen, die auf den weißen Marmorstufen sitzen, obwohl das seit 5 Jahren verboten ist. Oben schnell nach links und schon ist die Straße leer. Nach etwa 400 Metern an der Villa Medici vorbei, nochmal ein kurzes Stück bergauf und dann Ruhe und vor allem Grün. Vor mir liegt der Park der Villa Borghese, erbaut ab dem 17. Jahrhundert von Kardinal Scipione Borghese. Er hat sich hier eine Residenz mit einem Park errichten lassen, der sich inzwischen über 80 Hektar erstreckt. Weite Rasenflächen, alte Pinien, in denen die Zikaden singen. Die Villa Borghese gehört eigentlich auch zu den bekannten Sehenswürdigkeiten in Rom. Trotzdem ist hier kaum was los. Im Schatten unter den Bäumen spreche ich ein paar Leute an, die hier ihre Mittagspause verbringen.
Ich bin hier, um etwas Luft zu schnappen, hier unter den Bäumen, etwas Ruhe zu genießen, raus aus dem Stadtchaos.
Rom ist chaotisch. Es gibt zu viel Verkehr. Die Leute fahren wie die Irren. Hier in der Villa Borghese hört man die Vögel singen. Hier ist Ruhe. Die Kinder spielen.
Im Park verteilt gibt es viele kleine Stände und Kiosks für einen Kaffee und ein Tramezzino. Die Villa Borghese ist aber nicht nur einfach ein großer Garten. Sie ist ein Vergnügungsareal. Es gibt einen großen Zoo und eine Galopprennbahn. Immer wieder kommen Reiter mit ihren Pferden vorbei. Auf einem kleinen See kann man sich ein Ruderboot leihen. 20 Minuten kosten pro Person 5 Euro. Kein Schnäppchen. Aber ein Riesenspaß, wenn man versucht, möglichst elegant über den See zu rudern, unter dem gestrengen Blick der Schildkröten, die sich am Ufer sonnen.
All das Grün hier, das tut den Augen gut und der Seele. Sich einfach mal zu entspannen.
Wie kann es sein, dass Luftlinie nur wenige hundert Meter neben dem Touristenchaos eine solche Oase weitgehend unbeachtet bleibt? Das frage ich Elisa Peduto. Sie arbeitet als Touristenführerin. Und sie sagt, die sozialen Medien spielen dabei eine zentrale Rolle.
Ich glaube, dass viele Leute für wenige Tage nach Rom kommen. Und dann müssen sie unbedingt das Foto vor den einzelnen Hotspots haben, bevor sie nach Hause zurückfahren. Entweder für ihre Socials oder um das wenigstens den Freunden und Bekannten dann zeigen zu können.
Das Internet ist voll mit Tipps für die Stadt, mit Tourenvorschlägen, um möglichst effektiv alles mitzunehmen. Elisa bietet deshalb auch Fahrradtrips durch Rom an, die bewusst durch andere Viertel führen. Haben wir verlernt, uns einfach treiben zu lassen?
Ich treffe immer wieder Touristen, die genau wissen, was sie alles sehen sollen. Und ich höre sehr wenige, die einfach nur so herumbummeln durch die Gassen der Innenstadt. Ja, also wahrscheinlich schon heute durch den Web weiß man eben schon ganz genau, was man alles sehen wird. Und das ist das Ziel.
Vielleicht ist das aber auch die Chance für eine Stadt wie Rom, dass die Touristenmassen sich auf Hotspots konzentrieren. Elisa Peduto, die Römerin, sagt, es muss noch Gegenden ohne großen Tourismus geben, sonst kann man hier nicht leben. Nach einem Eis im Schatten gehe ich schnell noch auf die Terrazza del Belvedere, den gigantischen Ausblick über Rom in Richtung Vatikan aufsaugen. Und dann habe ich wieder genug Luft, um abzutauchen in die vollen Straßen der großen alten Stadt.
Am Ende macht das ja auch den Reiz und das Spannungsfeld einer Stadt wie Rom aus, dass es einerseits beeindruckende historische Orte mit Menschenmassen gibt und abseits davon aber eben auch die Ruheinseln für Einwohner und für entdeckungshungrige Reisende. Wieso der Traum vom italienischen Landhäuschen bei den meisten am Ende doch nur ein Traum bleibt, das hören Sie gleich. Die Deutschen und Italien, das ist so eine Langzeitliebe. Es gab natürlich Goethe, aber spätestens in der Nachkriegszeit verliebte sich dann auch die breite Masse, als es dank Wirtschaftswunder und Automobil möglich wurde, mal eben schnell an den Gardasee zu fahren. Und dann gab es auch noch die Gastarbeiter, die in den 50er Jahren aus Italien kamen und das Land nachhaltig beeinflusst haben. Immer mehr Deutsche fuhren also Richtung Sonne, Chianti und Zypressen und träumten vom Eigenheim in Italien. Der Traum vom Haus in Italien ist, das muss man sagen, nach wie vor sehr westdeutsch. Und auch Christine träumt ihn. Sie ist Münchnerin, seit 12 Jahren verheiratet mit Davide, einem Italiener. Und vor 5 Jahren haben sie angefangen, nach einem Ferienhaus zu suchen, zum Kauf für sich und ihre Tochter. In den Medien hatte Christine von 1-Euro-Häusern gelesen. Damit wollten Bürgermeister in Italien wieder mehr Menschen in verlassene Dörfer locken. Aber ganz so einfach ist das leider nicht. Tina Hüttel mit dem Protokoll einer holprigen Suche.
Ich habe mich in Land und Leute verliebt. Ich bin absolut überzeugt, dass wir da einen wunderschönen Ort finden werden. In der Nähe der Familie, an einem schönen Ort. Ja, ich habe mir das vorgestellt, dass wir da eben ein bisschen durch Italien gondeln und uns dann ein paar schöne Häuser anschauen.
Christine und Davide suchen in Ligurien, genauer in der Provinz Savona, wo Davides Mutter und Schwester heute leben. Nur leider zählt Ligurien neben der Toskana und den oberitalienischen Seen zur beliebtesten Gegend bei Immobilienkäufern aus Deutschland. Schnell war klar, der Traum vom 1-Euro-Haus ist utopisch. Auch sonst haben beide gemerkt, die Realität sieht ein bisschen anders aus.
In der Realität ist es eher so, dass man hauptsächlich auf so Webseiten recherchiert und sucht. Da scrollt man sich eben durch, wie auf dem deutschen Wohnungsmarkt auch, und findet man was. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Größe, auf die Lage und auf den Preis an.
Zunächst dachten sie groß.
Wir sind da naiv vielleicht auch an die Sache herangegangen am Anfang und haben uns da wirklich herrschaftliche Häuser zu Beginn angesehen. Ländereien von mehreren tausend Hektar und riesengroßen Gebäuden letztendlich, was so im Nachhinein völlig irrsinnig ist, weil das zu unterhalten, das ist gar nicht zu schaffen, wenn man da nicht vor Ort ist.
Also kleiner denken. Was sie suchen, kann Christine inzwischen ganz konkret beschreiben.
Es ist ein Steinhaus, es ist viel Grün dabei, gerne Olivenbäume, Meerblick, große Terrasse, wo man bei einem schönen Glas kühlen Rosé am Abend sitzt. Der süddeutsche Traum, glaube ich, eines Hauses in Italien.
Zum Traum gehört auch, etwas Eigenes zu schaffen, um es einmal der Tochter weiter zu vererben.
Ich bin immer sehr euphorisch und optimistisch und der Davide sieht es immer etwas kritischer. Aber Davide kennt sich in der Region definitiv besser aus als ich. Und wenn man dann ganz genau auf Google Maps noch recherchiert, wo dieses Haus liegt, dann kommt man eben auch oft darauf, dass das ja an einer riesen Autobahn liegt, dass da an einem Berg gebaut wurde, wo keine Stunde Sonne am Tag vorbeikommt.
Etwa 20 Häuser haben sie sich in den letzten 5 Jahren angeguckt.
Ich habe so gemerkt, ich gehe da rein in so ein Haus, ich schaue mir das alles an und dann weiß ich ja, nein, der Davide, der bleibt da 2-3 Stunden, der redet über jeden Baum, der irgendwo gepflanzt wurde. Da ist eine ganz andere inhaltliche, persönliche Beziehung schon bei so einem Erstgespräch.
Und Davide hat gelernt.
Für mich ist das Wichtigste der Platz, wo das Haus ist, der Blick, oder der Land mit den Olivenbäumen und so. Und der Zustand von das Haus ist nicht so wichtig für mich, weil ich möchte das Haus ein bisschen renovieren.
Renovieren schreckt ihn nicht ab. In dieser Beziehung sei er nicht sehr italienisch. Denn was Deutsche gern als Symbol für Einfachheit romantisieren, ein baufälliges Bauernhaus, womöglich ohne fließend Wasser, ist eigentlich nichts für Italiener.
Der typische Italiener, dem am besten, sie kaufen ein Haus, das schon fertig und schon in gutem Zustand ist.
2-mal waren sie nah dran, haben ein Angebot abgegeben. Sie hatten eine Kreditzusage, einigten sich mit dem Verkäufer auf 80.000 Euro.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby.
Es war wirklich Traum von der Größe, vom Zustand. Und es hatte einen tollen Blick und hinten konnte man noch das Meer sehen. Also es war traumhaft. Und wir haben die Eigentümer getroffen und haben auch ein Angebot abgegeben, was die akzeptiert haben. Und dann stand das Haus aber leider nicht zum Verkauf.
Ein Bruder des Verkäufers, der auch im Grundbuch eingetragen war, hatte noch eine Hypothek darauf, stellte sich heraus. 1 Jahr später verliebten sie sich in ein Steinhaus, fern von einem Dorf, gaben ein Angebot ab, dann wieder ein Rückzieher. Diesmal allerdings von ihrer Seite.
Es gab einfach auch doch sehr viel zu renovieren, dass wir in dem Moment gesagt haben, nee, das wollen wir uns jetzt nicht auferlegen. Und dann braucht man ein paar Monate, um wieder neue Motivation zu finden, wieder die Webseiten durchzusuchen. Und somit bleibt dieses ganze Projekt spannend und hält uns auf Trab.
Das Ferienhaus in Italien, schöne Vorstellung, aber in Wirklichkeit dann irgendwie doch auch ganz schön nervenaufreibend. Und das ist am Ende vielleicht auch sinnbildlich für diese deutsche Italien-Sehnsucht. Man hat viele hübsche Bilder im Kopf, diese Vorstellung vom leichten, einfachen, sinnlicheren Leben, aber am Ende ist doch alles ein bisschen komplexer als das. Aber Träumen ist ja erlaubt, gerade wenn man im Urlaub ist. Und damit war's das mit unseren 4 Facetten zu Italien. Wenn Sie jetzt Lust auf mehr haben, in der Deutschlandfunk-App finden Sie noch viele andere Folgen, zum stillen Örtchen zum Beispiel oder zu Ritualen. Oder Sie können auch mal live einschalten. Uns gibt's immer samstags ab 16.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Da gibt's dann übrigens auch unsere Echtzeitserie dazu. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Machen Sie's gut.